Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo und guten Tag. Der Schauspieler Alexander Scheer ist heute unser Gast. Legendär ist ja seine Darstellung des Liedermachers Gundermann im Film von Andreas Dresen. Alexander Scheers Schauspielkarriere ging für ihn los mit dem Film Sonnenallee, schon über 20 Jahre alt, ist super gut gealtert, ich habe ihn gerade noch mal gesehen. Dann mit Götz-George war zu sehen in Viktor Vogel, Commercial Man, hat auch in der ZDF-Serie Slöborn gespielt und. Hat sehr viel Theater gemacht, war Schauspieler des Jahres, hat den Deutschen Filmpreis gewonnen. Und ich höre jetzt mal auf und sage herzlich willkommen, Alexander Scheer.
Hallo Frau Führer, ich freue mich sehr, guten Tag. Und, ja, das war ja eine ganze Menge.
Ja, ja, aber ich kann ja nicht alles aufzählen.
Nee, müssen Sie auch nicht.
Ne? Also. Heute kommt ja ein neuer Film mit Ihnen in die Kinos. Alexander Scheer hat Durst, wie wir hören.
Ich habe mir mal eingeschenkt. Wasser, ja, natürlich.
Wasser natürlich. Also, heute kommt ein neuer Film mit Ihnen in die Kinos. Rabiel Kurnaz gegen George W. Bush. Wir sprechen noch ausführlich darüber.
Heute Premiere.
Kurz, Sie spielen eine der Hauptrollen, ein Anwalt. So ein Kinostart ist noch ein besonderer Tag für Sie?
Total. Also vor allen Dingen, weil ich glaube, ich muss noch mal zum Copyshop für meine Eltern Einladung ausdrucken, weil die werden natürlich heute nur über das Netz verschickt, sagen Sie zu oder hier, wir laden Sie ein. Meine Eltern haben kein Internet. Die haben gesagt, da war noch gar nichts in der Post. Ich habe gesagt, kommt doch zur Premiere. Naja, ich kriege da noch eine Einladung. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache.
Aber die haben den doch schon auf der Berlinale gesehen.
Nein, haben sie nicht. Also der Berlinale-Palast ist groß, aber Corona bedingt nur die Hälfte. Und dann international und Jury und so weiter, war nicht so viel Platz. Da habe ich gesagt, kommt doch zur Berlin-Premiere, die heute ist. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Einladungen mache.
Rabiel Kurnaz ist die Mutter von Murat Kurnaz, einem Mann aus Bremen, der im Jahr 2001, als er 19 Jahre alt war, festgenommen wurde und von den USA in das Gefangenenlager Guantanamo verschleppt wurde. Ohne Anklage, ohne Prozess. Seine Mutter hat dann alles versucht, um ihn freizubekommen. Und der Bremer Anwalt, der ihren bzw. Murat Kurnaz Fall vertritt, heißt Bernhard Docke. Das ist die wahre Geschichte und das ist auch die Geschichte, die der Film Rabiel Kurnaz gegen George W. Bush erzählt. Heute startet er in den Kinos und hier im Deutschlandfunk Kultur ist jetzt nicht Bernhard Docke, aber der Mann, der ihn spielt, Alexander Scheer.
Hallo.
Was gefällt Ihnen an dieser Rolle, Herr Scheer?
Ich fand es interessant, ich habe noch nie einen Anwalt gespielt. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich habe ihn natürlich gelöchert und habe ihn besucht in Bremen und habe ihn auf Prozessen begleitet bei seiner Arbeit vor Gericht. Das war spannend, also in so eine Recherche zu gehen.
Der Typ ist ja eigentlich eher untypisch für Sie, ne? So ein Bremer Anwalt. Also ein
Was ist denn typisch für mich?
Ein Jurist aus Norddeutschland, so wie man ihn sich vorstellt. Mhm. Also eher zurückhaltend, ziemlich kontrolliert. Wenn humorvoll, dann trocken. Na, Sie haben bisher ja sehr viele, so, wie soll ich mal sagen, expressive Rollen gespielt.
Ach, mal so, die Expressiven bleiben natürlich mehr im Gedächtnis. Ich bin ja Schauspieler, ich spiele alles gern, ich will doch nur spielen. Mhm. Aber Sie haben schon recht, viel weiter entfernt von meiner Person kann man eigentlich ja nicht. Der Typ, du, wie ein Ditte. Nee, das war schon eine Herausforderung, aber es ist natürlich toll, mal mit Andreas Dresen so eine Arbeit zu wagen, wo man auch nicht weiß, wie es ausgeht. Und sagt, kann ich das? Gucken wir mal, wenn man arbeiten kann, wenn man gut zusammenarbeiten kann, ist immer gut. Wobei ich wirklich sagen muss, Bernhard Docke ist eine echt coole Sau. Also wir haben, weil sie sagen, kontrollieren so. Wir haben natürlich auch ein bisschen die Geschichte eines ungleichen Paars erzählt. Also die türkische Hausmutter, die sagt, wo ist mein Junge? Was ist Guantanamo? Die denkt immer, der ist 3 Wochen wieder draußen. Es hat dann 5 Jahre gedauert tatsächlich. Wenn man die beiden sieht, die sind tatsächlich so. Die sind so ein ungleiches Paar. Wir haben es natürlich ein bisschen kontrastiert für den Film. Er ist cooler, als ich ihn gespielt habe. Er mokiert es auch ein bisschen. Naja, so spießig bin ich ja noch nicht, sagt er. Aber was muss nicht manchmal alles sein für einen Film? Einen guten?
Ja, also in dem Film ist die Mutter die temperamentvolle, emotionale Mutter und er so der Typ in Beige mit Umhängetasche.
Damals, die waren ja dann auch in Washington vor dem Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA, haben den amerikanischen Präsidenten George W. Bush verklagt, haben Recht bekommen. Und da war sie tatsächlich die einzige Frau. Da waren Anwälte, da waren Väter von Söhnen, die dort einsperren. Und sie wurde natürlich auch immer nach vorne gestellt, weil sie hat, das war natürlich ein Unikum. Ja? Eine türkische, deutsche Hausfrau aus Bremen-Hemmeling, die plötzlich in Washington steht. Ja? Wobei, es waren eigentlich viele Frauen involviert. Vanessa Redgrave, die Schauspielerin, die damals für diese Menschenrechtsorganisation sich stark gemacht hat. Dann auch Angela Merkel, die letztendlich bei George Bush nochmal das Thema angesprochen hat, Konatz, und gesagt, wir wollen den Jungen wieder. Ist auch ein Frauenfilm, ja.
Es ist vor allen Dingen ein Justizskandal, also der Fall Murat Kurnaz auf jeden Fall. Da erfährt man so einiges durch den Film. Und natürlich sowieso dieses Gefangenenlager Guantanamo, was komplett dem Völkerrecht widerspricht, sogar der US-Verfassung. Ja. Was wussten Sie eigentlich vor diesem Film von Guantanamo, Herr Scheer?
Also tatsächlich, Murat Kurnaz sagte mir was, aber es kommt natürlich jetzt wieder mit, wie mit der Keule, das Stigma der Bremer Taliban, was eine große Boulevardzeitung Deutschlands damals verbreitet hat, bleibt hängen, ja. In Washington haben wir gedreht, das war tatsächlich auch interessant, ich kam mir vor wie in Ost-Berlin, muss ich sagen. Naja, Sie gucken jetzt,
Frau Führer, ja.
Also ich muss
Frau Führer guckt.
Ja, Washington kam mir wie Ost-Berlin vor. Ich habe sowas lange nicht gesehen.
Warum
also,
denn?
So viele Fahnen, so viele Denkmäler, Memorials, Aufmärsche, jeden Tag irgendwelche Fanfaren, Hymnen, ja, Inschriften, Constitution Avenue, Independence Avenue, Allee der Kosmonauten. Ja, ich dachte, ja, es ist eine Wahnsinn. Also, was man so kennt, wo man sagt, ah, Propaganda funktioniert. War interessant.
Nochmal zurück zu dem Film. Als der auf der Berlinale Premiere hatte, war ja auch der echte Bernhard Docke da. Und eine Kollegin von mir hat ihn getroffen und hat gesagt, Sie sehen in dem Film original aus wie der echte Anwalt. Also mit so einem kleinen Schnauzer und mit so einer runden Nickelbrille. Und
ja, es ist seine Brille. Ich habe ihn gesagt, findest du, Bernhard, hast du die Brille noch? Er sagt, ja, da muss ich mal gucken. Ich habe gesagt, ich brauche genau diese Brille. Also nein, es kam zur Berlinale Premiere. Unser französischer Produzent kam an den Tisch. Wir saßen da mit Arte und beim Essen. Und zu Bernhard Docke sagte, oh, you were so great in the movie, fantastic performance. Und ich sagte, nee, das war er. Und dann guckte sie mir, das hat ihm jetzt alles aus dem Gesicht gefallen. Also viele Leute haben tatsächlich auch in Bremen mich mit Herrn Docke eigentlich, das war also interessant, wobei er 20 Jahre älter ist, aber die Brille hat es voll rumgerissen.
Und da fragt man sich natürlich, wie viel ist Maske und wie viel ist Schauspielkunst?
Bei Dresden kann man nicht so viel mit Maske machen. Ja gut, Gundermann war ja auch, also ist letztlich Haare, Zähne, Brille. Bart dieses Mal, aber Dresen will arbeiten, der will drehen, der sagt, du kannst nicht 2 Stunden in der Maske sitzen. Ich habe in der Maske gesessen vor 2 Jahren in Prag, wir haben einen Vampirfilm gedreht für einen großen Streamingdienst. Der hat mich einen Maskenbildner 4 Stunden lang zum Vampir mit Zähnen und verbrannter Haut. Docke schrieb mir eine SMS und fragte, wie läuft denn die Recherche? Und ich hatte so einen Wälzer, 900 Seiten, die Republik vor Gericht, Heinrich Hannover, zu sagen, sein Mentor, ja, die Kanzlei heißt auch so, ein tolles Buch über Rechtsprechung in Deutschland. Wenn man so recherchiert, ich habe tatsächlich wurde von so einem Typ, der hat 2 Oscars im Regal, maskemäßig zum Vampir geschminkt und habe mich mit der Rechtsprechung in Deutschland seit 1945 auseinandergesetzt. Manchmal laufen die Sachen ja so übereinander. Heute reden wir hier über Konatz. Ich muss nachher noch die Super-Elu anrufen, die wollen mit mir über Leander Hausmanns Stasi-Komödie reden. Gestern habe ich mich über Bowie unterhalten. Vor 2 Tagen war ich noch in Prag und habe gedreht Drittes Reich, ein Obersturmanführer. Parallel dazu ein Herzchirurg, also Pulmonalarterie, Herz-Lungen-Maschine. Es läuft manchmal ja viel. Ich muss ja auch jonglieren mit meinen Figuren. Sie haben da die
Karteikarten. Genau. Da gucke ich jetzt wieder drauf.
Gucken Sie mal drauf, sonst laufe ich hier aus dem Ruder.
Genau. Und da, hier halt stehen geblieben. Wir kommen jetzt noch einmal. Wir kommen jetzt noch einmal zu dem Film Rabih Kurnaz gegen George W. Bush. Die Rabih Kurnaz wird von Meltem Kaptan gespielt. Silberner Bär als beste Hauptdarstellerin hat sie bekommen. Die kannte man ja bisher nur als Comedienne und sie geben quasi, haben es schon gesagt, so das Paar ab, das ungleiche Paar in diesem Film. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Meltem Kaptan?
Die war toll. Die hat natürlich ein Timing, das ist messerscharf. Sie weiß, wie man nicht nur eine Pointe, auch einen Satz, wo die Pause ist, wie Timing ist, etwa Ping-Pong. Wir haben sehr schnelles, tolles Ping-Pong gespielt.
Der Schauspieler Alexander Scheer zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und jetzt hören wir ihn auch singen.
Ach was.
Der Winter soll wieder richtig kalt sein und auf dem Dach soll Schnee sein, aber weiß. Rings um mein Haus soll wieder richtig Wald sein und der Ofen drinnen richtig. richtig heiß. Mein Teppich, der soll endlich wieder fliegen. Mein Zauberpferd kommt angetrabt. Die Flaschengeister können mich nicht mehr kriegen, weil ich wieder Freunde hab. Die Bäume sollen wieder meine Brüder sein. Wir lassen unsere Wunden heilen.
Musik von Gerhard Gundermann soll sein, in der Interpretation von Alexander Scheer und Band. Der Film Gundermann, ich habe nochmal nachgesehen, ist vor 4 Jahren in die Kinos gekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Film, der ja damals wirklich viele von den Socken gehauen hat, weil Alexander Scheer scheinbar diesen Gerhard Gundermann gar nicht spielt, sondern ist, also ihn wirklich verkörpert. Ich glaube, Herr Scheer, Sie haben mit diesem Film für sich und aber auch für Gerhard Gundermann einen großen Sprung auf der Berühmtheitsskala nach oben gemacht. Also gut für Sie, klar, aber auch gut für, ja, ich weiß nicht, für wen. Gundermann ist ja schon 98 gestorben. Gut für den Osten?
Ja, weiß ich nicht. Sie haben es ja in der Anmoderation Sonnenallee, It's 20 Years Ago Tonight, Baby. Aus der Ostnummer komme ich gar nicht mehr raus, aber
Naja, doch, mit Bernhard Docke und Viktor
Absolut,
Vogel.
Absolut, sicher. Nur weil Sie jetzt sagen, es haben einen Riesensprung. Also klar, was für mich, ich wusste immer, die Rolle ist, die wird mein Leben verändern. Das habe ich schon geahnt, bevor ich überhaupt das Drehbuch von Laila Stieler gelesen habe.
Ja, ich meine, das war ein Hammererfolg, ja. Der hat,
ja, ich wusste aber, wenn jemand wie Dresen irgendwie einen Film über Gundermann macht, dann wusste ich, das ist endlich mal eine amtliche Kombination. Da weiß jemand, was er dreht. Und ich wusste, diese Rolle musst du dir schnappen. Aber es ist schön, dass Sie sagen, ich habe das nicht gespielt, ich habe überzeugen. Sonst, also ich bin Schauspieler, das ist ja meine Arbeit.
Scheinbar, habe ich gesagt.
Ja, das stimmt, Frau Führer, das haben Sie gesagt, scheinbar. Aber es ist interessant, was da mitschwingt. Aber ich höre raus, dass auch Sie das so schlecht nicht fanden. Ja, ich fand es auch eine ziemlich gute Performance, ziemlich guten Film, fantastisches Drehbuch.
Ich sag jetzt mal, damit Sie dann noch netter zu mir sind, ich fand den Film ganz großartig und habe ihn auch mehr als einmal gesehen.
Tatsächlich?
Ja, und es ist ja wirklich so, dass viele Leute, die auch den Gundermann noch erlebt haben, deswegen habe ich gesagt, ja, wirklich da saßen und dachte, das ist unglaublich. Also weil sie ja die gesamte Körpersprache, dieser kleine Tick, die Brille hochschieben auf der Nase.
Viel Arbeit.
Und genau, und das war, also ja, ich weiß nicht, die Rolle Ihres Lebens wollen wir heute nicht sagen, denn Sie haben ja noch viele Rollen vor sich.
Allerdings, aber es klingt einfach so gut.
Und es hat ja nicht nur Sie bekannt gemacht, sondern auch den Gerhard Gundermann, vor allen Dingen im Westen, viele, die den bis dahin gar nicht kannten.
Ja, also wir merken es ja auch auf Tour, wenn wir, nächste Woche sind Bandproben, wir spielen jetzt im Sommer eine Tour, wir spielen im Juli, glaube ich, 12 Konzerte, das sind 12 Shows in 30 Tagen ist schon eine amtliche Tour und wir spielen auch im Westen und auch da vor vollen Sälen, beziehungsweise Open Air, wir spielen draußen im Sommer. Das ist schon toll, wie die Leute auch mitgehen, auch im Westen, die sagen, ey, kannten wir nicht, es sind tolle Texte, es ist super Musik, danke.
Als Gundermann noch gelebt hat und Sie ein ziemlich junger Typ waren, da hat er Sie natürlich nicht so interessiert. Da waren Sie mehr so für West-Rockmusik offen. Hören Sie denn eigentlich jetzt inzwischen, in diesem weisen Erwachsenenalter, was Sie jetzt erreicht haben, von Mitte 40, hören Sie denn jetzt inzwischen selbst eigentlich gern Musik von Gundermann? Und wenn ja, wer singt die dann, Gundermann oder Scheer?
Ich höre mir selten meine eigenen Platten an. sagte Mick Jagger. Der hat gesagt, Herr Jagger, hören Sie keine, ich höre keine Stones-Platten. Ich höre die so oft beim Mischen und wenn wir die selber machen. Also ich bin momentan gerade auf afrikanischer Musik. Dann habe ich Keith Jarrett wieder entdeckt. Ich höre viel Musik und je unterschiedlicher, desto besser.
Das Team Rabje Kurnaz gegen George W. Bush, Regie Dresen, Drehbuch Stieler, ist ja dasselbe wie bei Gundermann. Ist das Ihr Traumteam?
Ist eine tolle Familie, ja. Hat auch ähnlich gedauert. Gundermann haben sie, glaube ich, 12 Jahre, bis der Film da war, auf der Welt. Ihr braucht, dieser Film, Rabje Kurnaz gegen George Bush, hat eine noch längere Geschichte. Ich glaube, es war vor 15 Jahren, hatten die erste Idee und haben angefangen. das meine ich, dass sich jemand Zeit nimmt, ja, eben 15 Jahre, um sich einem Thema zu nähern, zu sagen, ich will diesen Film so und nicht anders machen. Dresen sagt zu Stieler, können wir ein Drehbuch über Guantanamo schreiben, aber man darf auch lachen können? Machtet mal. Die wollten erst die Geschichte von Murat Kurnaz verfilmen, in Guantanamo 5 Jahre zu sitzen unter folterähnlichen Bedingungen in einem Käfig, wo du nicht weißt, ob und wann du rauskommst. Da haben gesagt, das ist wahnsinnig schwer. Wie willst du denn da eine hoffnungsvolle Perspektive, einen Film? Und dann gab es auch diesen Film schon. Dann haben sie gesagt, nein, warte mal, wir haben bei der Recherche jetzt mal die Mutter kennengelernt und auch den Anwalt. Das ist der Film. Die beiden sind der Film. Na klar, das ist eine Mutter, die weiß, der Junge fährt nach Pakistan, um eine Koranschule zu besuchen, weil er gerade in der Türkei geheiratet hat. Und der Junge kommt nicht zurück. Dann heißt es irgendwann in der Zeitung, ja, der sitzt in Guantanamo. Dann sagt der Anwalt, wo ist mein Junge? Noch ein Jahr. Dann dauert 5 Jahre, wo, unvorstellbar. Und dann sagt Riesen, sag mal, das ist der Film, den ich erzählen will. Ja, auch von einer Frau zu erzählen, die sagt, eigentlich komme aus Bremen-Hemmeling, ich bin eine türkische Hausfrau. Und der Anwalt sagt, ja, wir gehen jetzt nach Washington und verklagen den amerikanischen Präsidenten. Und man kann es schaffen. Und der Junge ist wieder da. Das ist ein wahnsinnig starkes Thema.
Das stimmt, aber dabei sind Sie ja nicht dabei. Ich meine, wenn Sie dann mit den beiden tatsächlich dann am Set arbeiten, also ja, vor allen Dingen auch mit dem Dresen, da muss ja dann auch irgendwas sein, dass Sie da auch immer wieder hin zurückkehren. Das Drehbuch ist klasse, klar. Leila Stieler hat da auch wieder einen Preis für gewonnen, wie auch also für Rabio Kunas.
Goldener Bär, Berlinale.
Genau. Aber ja, die konkrete Arbeit mit denen zusammen.
Das meine ich ja. Also wenn man sagt, ich habe ein Buch, wir entwickeln das, nach 14 Jahren fangen wir an, diesen Film zu drehen. Da ist so viel da, da muss man sich angucken, der kann mir was sagen. Ich weiß genau, was er meint. Das ist eine Arbeit, das ist nicht mal so nebenbei gemacht. Ja, das ist gemeint. Da ist Herzblut, ja, das ist Idealismus. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob der Film irgendwie jemals... Ja, Gundermann, keiner wollte diesen Film produzieren. Alle haben gesagt, ja, Rio Reiser würden wir verstehen. Wer ist Gerhard Gundermann, sagten die Förderungsanstalten. Wer ist denn Gundi Gundermann? Und Dresen sagte immer, Entschuldigung, wer ist Toni Erdmann? Also war ja, dass man sagt, ich kämpfe für meinen Film. Da gibt es wenige.
Der Film von Maren Ade, der ja auch einen Goldenen Bären gewonnen hat.
Ja, genau. Wir kennen natürlich Toni Erdmann, aber Sie verstehen, was ich meine. Und Dresen ist einfach jemand, wo du sagst, wenn jemand so brennt, bin ich gerne mit im Boot, ja.
Das Kino hat ja immer noch was Besonderes. Man geht ins Kino, sitzt da und quatscht, dann wird es dunkel und vorne auf der großen Leinwand spielt ein Film, der einen hoffentlich ein paar Stunden lang wirklich vollkommen fasziniert, ohne Seppen oder Simsen oder Insta oder sonst was. Ich glaube, Alexander Scheer, in dieses Magische des Kinos oder des Films haben Sie sich auch schon als Kind verliebt, ne?
Es ist genau, wie Sie sagen, das Licht geht aus, die Magie fängt an. Kino war für mich immer eine Welt, wo ich leben wollte. Das will ich auch.
Aber ich meine, muss man da nicht irgendwie eher Filmvorführer werden? Ich meine, das Filme machen ist ja nicht so magisch.
Ja, da habe ich auch, ich dachte früher, ja, immer, also ganz früher dachte ich so, als ich sehr klein war, die spielen das live hinter der Leinwand. Wie ich auch immer dachte im Radio, wo wir jetzt hier gerade Radio machen, da ist eine kleine Band, die das, weil die Röhrenradios hatten auch immer so Licht und so, wenn man bei der Oma da gedreht hat, dachte ich immer, na, da ist jetzt so eine Band, die spielt da drin. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe, nee, das läuft ganz anders. Aber das hat mich immer faszinierend, vor der Linse, hinter der Kamera, wie sozusagen sowas passiert, wie was entsteht, wie so ein Film gemacht wird, dann dabei zu sein, da zu stehen, vor der Linse.
Ja.
Und dann unten zu sitzen und sich das anzugucken und zu sagen, das ist ein richtiger Film, wie früher im Kino. Wahnsinn. Yes.
Sie haben ja den Ruf, so ein bisschen crazy zu sein.
Ach was.
Hemmungslos. Castorf hat ihre Unverfrorenheit mal gelobt. Ja. Aber wenn ich jetzt so denke,
dass
ja, Frank Castorf, der ehemalige Intendant der Volksbühne in Berlin, aber wenn ich jetzt so denke an das Schauspiel, ob jetzt Theater oder Film, das ist ja Teamarbeit und das heißt ja im Grunde genommen, es geht um Verlässlichkeit und auch um sowas wie Disziplin.
Sie werden es sich nicht vorstellen, aber ich bin bei der Arbeit so dermaßen verlässlich konzentriert und was haben Sie gerade gesagt?
Disziplin.
Auch das. Nee, Arbeit ist, also das ist klar, da kennt nichts. Ansonsten.
Also sind ein guter Teamplayer auch.
Das geht ja nicht anders. Das ist ein Teamsport. Wir haben vorhin schon drüber geredet mit Meltem, das war großes Tennis. Ist ein Teamsport. Das Ego hängt man schön an der Garderobe an und kann sich dann wieder anziehen nach dem Drehtag.
Wenn man im Radiostudio sitzt.
Ich habe schon abgelegt, also zumindest die Jacke. Aber
und den Hut.
Ja, den Hut auch. Ist besser schon mit den Kopfhörern. Man hört sich viel besser.
Ne, man hört sich besser.
Klar, Teamsport ist ein Teamsport. Ist wie Fußball.
Also Sie können beides, hemmungslos und diszipliniert. Wie waren Sie denn als Kind?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Wie war ich denn als Kind?
Eher so crazy oder eher so ganz brav?
Ich glaube beides. Ich bin ja Zwilling. Immer beides. Widersprüche sind das einzig Verlässliche.
Immer beides.
Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.
Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.
Habe ich noch einen? Nein.
Nee. Wie war es denn bei Ihnen zu Hause? Sie sind auf eine Schule mit Musikschwerpunkt gegangen, habe ich erfahren. Kommen Sie aus einem musischen Elternhaus?
Ich fand Musik immer gut. Eigentlich nicht. Meine Eltern waren gearbeitet. Aber also wir haben viel Musik gehört. Meine Tante, Wahnsinn, ja. Die hat Musik mir immer vorgespielt. Klassik hauptsächlich. Mhm. Und das fand ich auch mal toll. Bei einer Oma im Radio, die kleine Band im Röhrenradio. Dann bin ich auf die Händel-Schule gegangen, was dann ein Gymnasium wurde. Das war im Osten eine Eliteschule. Wir hatten ja viele Eliteschulen. Sportschule, Russischschule. Neben uns war direkt die Mathematikerschule und dann eben die Musikschule. Da waren die Freaks. Da war was los.
Georg Friedrich Händel Schule.
Wie spät ist es eigentlich? 9:30. Donnerstag, heute Premiere. Mein Gott, ich bin aufgeregt, Sie merken schon.
Alexander Scheer, geboren 1976 in Berlin-Ost, haben wir schon gemerkt. War also so 13, 14, als die Mauer fiel.
Das ich war zweimal 14, einmal im Osten, einmal im Westen.
Das ist ja ganz schön heftig. Ich meine, Pubertät.
Ah, und wir sagen Adoleszenz. Pubertät klingt so furchtbar.
Wir sagen Adoleszenz.
Ja, bitte.
Okay, wir sagen Adoleszenz. Okay. Aber Pubertät hat mehr so diesen Hormonsturz und Systemsturz.
Das klingt so nach Pickel. Das ist so furchtbar. Das fand ich damals schon so furchtbar. Pubertät. Du kommst jetzt auch in die Pubertät.
Also,
oh Gott.
Also.
Klingt auch furchtbar.
Adoleszenz klingt und irgendwie Systemwechsel zur selben Zeit. Da habe ich mich jetzt so gefragt, war das jetzt eigentlich besonders schwer oder vielleicht sogar besonders schön? Ich weiß gar nicht.
Beides. Schwerer, leichter. Es war auf jeden Fall, man ist ja nur einmal 14. Und wenn Sie sich erinnern, es ist ja sowieso eine aufregende Zeit. Und dann wurde das noch getoppt durch diese Revolution. Wie gesagt, ich bin zweimal 14 gewesen, einmal im Osten, einmal im Westen. Zwei Leben in so kurzer Zeit.
Naja klar, ich war auch mal 14, aber bei mir haben nicht die Erwachsenen heute so und als ich dann 14,5 war,
ja, eben.
Das andere geredet. Insofern frage ich mich. Ne,
Sie merken so ja schon, auch im Gespräch bin ich gar nicht so einfach, ich antworte manchmal auf die Fragen sehr abschweifend, aber
ja, das habe ich gemerkt.
Macht ja nichts. Ja, also ist eine Erfahrung. Schwer zu vermitteln, aber also das macht ja was mit dir. Wenn du sagst, du gehst zur Schule und dann sind die gleichen Leute, die den ganzen Quark nochmal andersrum erzählen wollen. Nein, es ist ganz anders. Du sagst, wir sind nicht mehr hingegangen. Ich bin nur noch ins Kino gegangen. Kino, Theater. Später kam dann Party dazu, aber Schule war nichts, wo man dann dachte.
Was man ernst genommen hat.
Noch. Wir glauben euch das jetzt noch. Studium war das Gleiche. Da dachte ich auch, jetzt erzählen sie dir auch wieder irgendwie, wie es läuft. Irgendwie musste man das selber rauskriegen, da damals als junger Mensch, weil maßstabsmäßig hat nichts mehr so hingehauen, wie das eigentlich gedacht war. War interessant, ja. Gucken, sehen sich an, was dabei rausgekommen ist.
Ja. Sie haben dann ja folgerichtig die Schule geschmissen und sind heute eben ein berühmter, sehr gut bezahlter Schauspieler. Also
genau,
Trost,
das war folgerichtig.
Trost für alle anderen Schulabbrecher.
Kommt Musik.
Okay, also Schule geschmissen, 11. Klasse, nie eine Schauspielschule besucht. Sie haben sich ja wirklich dann voll in die Freiheit geschmissen, ohne Netz, ohne irgendwas.
Das tue ich heute noch.
Ist das so?
Wie Sie merken. Freiheit ist das Wichtigste im Leben.
Aber ich glaube, Sie können sich einigermaßen sicher sein, jetzt heute mit Ihrer Karriere im Rücken. Also Sie können sich sagen, aus mir ist was geworden. Aber wenn man Schule abbricht, wenn man dann so rumtingelt, kann auch ein bisschen ängstigend sein. Sie haben sich da gar keinen Kopf drüber gemacht.
War damals nicht die Zeit, sich einen Kopf zu machen. War nicht dran. Ne? Habe ich auch ein bisschen Schweine gehabt, muss ich sagen. Aber hat ja hingehauen. Hätte auch anders laufen können. Hätte, aber ja, ist ganz gut gelaufen. So weit, so gut.
Und wie viel Freiheit bleibt als vielbeschäftigter Schauspieler?
Sie merken es ja, ich jongliere irgendwie mit den Figuren. Heute Premiere, übermorgen Bandprobe. Wir spielen wieder Gundermann. Ich war letzte Woche beim Synchron. Ich habe immer das Bedürfnis, mich voll reinzuschmeißen. Und manchmal, wie heute zum Beispiel, weiß ich dann auch immer nicht genau, wer bin ich, wo bin ich, was ist, du wachst in dem Hotelzimmer auf, weißt nicht, was mache ich denn heute? Das ist auch interessant. Sie haben die Karteikarten. Ich muss gleich die Super-Elu anrufen. Oh Mann, die wollen wieder was über den anderen Film wissen. Es ist, ja.
Wir spielen jetzt auch nochmal Gundermann.
Okay.
In dem es auch um die Freiheit geht und hören Alexander Scheer diesen Song singen, Gras.
Als wir endlich groß genug waren, nahmen wir unsere Schuhe. Die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu. Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot. Immer wieder wächst das Gras. Wild und hoch und grün ist die Sensen ohne Hass. Ihre Kreise ziehen. Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu. Manchmal stark und manchmal blass.
Alexander Scheer hat bis vor wenigen Jahren viel Theater gespielt. 16 Jahre hat er zum Ensemble der Berliner Volksbühne gehört, immer mit vollem Körpereinsatz. Der konnte in der Regie von Frank Castorf gern auch mal 5 Stunden am Stück gefordert sein. Herr Scheer, Sie scheinen aufgehört zu haben mit dem Theater.
Ja, ich habe ja keins mehr.
Ja, aber Sie hätten ja sicher eins bekommen können.
Ach, die sind alle nicht so.
Also Sie wollten nicht mehr.
Also, naja, 16 Jahre an der Volksbühne in Berlin ist einfach hart zu toppen. Außerdem, ich finde, wie gesagt, ich wollte immer im Kino leben. Theater hat mich eigentlich nie interessiert. Ehrlich, bis ich dann an dieser Bude gelandet bin. Aber wir waren das schönste und das radikalste und das gefährlichste Theater der Welt. Und wir waren es ziemlich lange. Muss man da nochmal weitermachen? Ich weiß nicht, ich bin ja ein Manegentier, aber momentan finde ich spannend, was auch in Deutschland auf der Filmebene passiert. Das ist ja eine Revolution, diese Streamingdienste. Alle brauchen neues Futter. Plötzlich wird gedreht. Autorinnen und Autoren schreiben Sachen, die vor 5 Jahren noch undenkbar waren. Selbst das ZDF will Genre-Clash. Es ist eine Revolution, ähnlich des Tonfilms oder der Erfindung von Technicolor.
Und Sie können sich vor Angeboten gar nicht retten.
Ja.
Und angeblich können Sie nicht Nein sagen. Deswegen geraten Sie in diese Identitätsdiffusion. Nein. Dass Sie gar nicht wissen, welche Rolle Sie eigentlich gerade spielen.
Ich arbeite, kann viel arbeiten und es ist tatsächlich so, wie ich mir immer gewünscht habe, dass ich mir aussuchen kann. Jetzt kommen wirklich die guten Sachen seit einer Weile. Man sagt, früher denkst du immer, wie zahle ich denn die Miete? Muss ich jetzt noch so eine Tierarztserie? Es ist ja wirklich ein hartes Brot.
Tierarztserie haben Sie gemacht?
Ja, klar. Eine ganze Menge Quark auch. Ich war immer ganz gut, aber die Format, also nein, ich war, also
waren Sie auch Tierarzt oder waren Sie?
Ich war Patient, aber nee, jetzt sag ich, du, das ist gut, das ist aber auch gut, das ist aber auch gut, ah, das schaffe ich nicht, kann ich das machen. Ich habe jetzt gerade wieder 2 Filme parallel gedreht in Tschechien, man produziert bei Prag in Barrandov Studios, ist billiger als hier. Ja, ich arbeite viel. Die Immobilienpreise im Friedrichshain, es wird ja nicht billiger.
Ja, ja.
Ich würde gerne hierbleiben in meiner Stadt, deswegen muss ich jetzt ein bisschen Geld verdienen.
Klar, und der Porsche muss auch bezahlt werden.
Ich fahre kein Porsche. Nein, ich rede. Ach,
da wirklich nicht.
Ich fahre einen Pontiac. Einen alten, der ist gerade beim TÜV. Mein Gott, die muss ich auch mal anrufen.
Also Alexander Scheer hat viel zu tun, wie wir hören. Kommen wir noch mal zurück kurz zu Theater. Ich kann mir vorstellen, dass Theater anstrengender ist es sicher körperlich, vor allen Dingen mit Castorf, aber vielleicht ja auch beglückender. Ich denke mal, also man spielt so da mehr Stunden auf der Bühne und dann ist die Vorstellung zu Ende und wenn alles gut gegangen ist, dann johlt das Publikum und man kriegt sozusagen
sofort.
Man selber
auch. Ehrliche Preise. Du bist richtig im Eimer und du weißt, was du gemacht hast.
Während beim Film, der ist ja nie so wirklich richtig. Ich meine, dann ist der Dreh fertig, aber der Film ist noch nicht fertig. Also es gibt ja nicht so dieses...
Die Zeitkomponente ist eine ganz andere. Da bist du auch fertig nach einem Drehtag. Wir arbeiten auch 14 Stunden.
Ja.
7 Stunden im Theater, 14 Stunden beim...
Also ich meine, so die Belohnung, so dieser Adrenalinkick, das kommt dann
nicht. Die Befriedigung im Machen auf der Bühne ist natürlich um einiges größer, wenn man live spielen kann. Das ist wie eine Platte zu machen im Studio oder wenn man im Radio live ist. Das ist was anderes. Oder ein Konzert spielt. Trotzdem, ich finde auch beglückend zu sagen, ich habe gerade eine Punktlandung hingelegt beim Film innerhalb von 30 Sekunden, solange diese Kamera gerade durchgelaufen ist. Also zwischen Action und Cut findet eine Magie statt. Die dauert manchmal nur eine halbe Minute oder eine oder zwei. Ist was anderes als im Theater, wo man einfach nicht mehr aufhört, bis das Stück zu Ende ist. Und bist in einem Zustand, wo du auch Sachen nicht mehr herstellen musst. Sowas wie Erschöpfung, bei Castorf auch immer gerne, oder Überforderung. Das sind körperliche Zustände, da muss ich nichts mehr spielen. Wenn ich einen Satz sage, klingt der immer richtig, weil ich wirklich erschöpft bin in dem Moment. Das geht ja beim Film, du musst da erstmal einmal um den Block rennen. Übersetzt muss ich immer wieder irgendwie einkitschen. Das heißt, du hast 2 Stunden rumgesessen, bis die das Licht eingestellt haben und dann sagst du, und bitte. Und dann bist du auf Punkt da. Das ist eine ähnlich harte, knochenbrecherische Angelegenheit, nur eben, dass sie nicht so auf den Körper geht. Aber mental ist es durchaus vergleichbarer Stressmoment.
Was haben Sie denn beim Theater gelernt, was Ihnen beim Film zugutekommt?
Das wüsste ich auch gerne. Texte, wenn sie gut sind. Ja, wenn man einen Text sagt und er klingt gut und man hat ihn richtig gesagt. Was mir hier jetzt bei diesem Interview nur zum Teil geglückt ist, aber beim Film, naja, im Moment zu sein, das ist eigentlich das Schöne, wo man eigentlich sagt, die Kamera lügt 24 Mal in der Sekunde, der Moment ist überhaupt nicht wahr, der ist falsch. Du hast dir eine Brille aufgesetzt und sagst, du bist ein Bremer Anwalt, das stimmt ja nicht. Aber in dem Moment stimmt es. Wenn man zu jemandem wie Meltem Kaptan was sagt und sie sagt was und die Kamera sagt und Andi Dresen sagt, danke, toller Take. Und dann schneiden die zusammen, dann ist es ein Film. Und dann ist es die Realität. Dann ist es für die 2 Stunden, wo man im Kino sitzt, die Realität. Das ist doch das Tolle. Im Moment zu sein, jetzt zu sein, hier zu sein. Guten Tag.
Müssen Sie die Figuren mögen, die Sie spielen?
Ja. Ja.
Also das heißt, so eine Rolle wie Adolf Eichmann oder so käme für Sie nie in Frage, oder?
Wie gesagt, ich spiele gerade
in
Prag SS-Obersturmanführer von der Waffen-SS. Also
den auch, mögen Sie auch?
Naja, es ist ein Splatter-Ding, also mit viel Action und so. Ich muss die Figuren, die ich spiele, das heißt ja nicht, wie ich privat dazu stehe.
Na, wenn ich frage, müssen Sie die mögen und Sie sagen ja, dann denke ich schon, dass Sie privat zu denen stehen. Nee?
Nein.
Wie meinen Sie
in
das
der
dann
Arbeit.
Mit den mögen?
Sagen wir mal, ich muss einen Politiker spielen, ich muss Steinmeier spielen, dann würde ich auch total verstehen seine Beweggründe und sagen, okay, ich kann auch dahinter stehen, wenn ich spiele.
Gut, aber Steinmeier ist für mich eine andere Kategorie als ein SS-Obersturmbannführer.
So meine ich es nicht. Ich meine, es gibt keine Kategorien. Wenn ich
also
ja sage zu einer
mögen?
Figur, dann spiele ich die mit Haut und Haaren. Okay. Ob ich die privat mag oder nicht, das ist nicht die Frage. Es gibt Rollen, die müssen gespielt werden. Auch Dieter Degowski, sagen wir mal,
Nein,
ich will die gar nicht vergleichen.
Geiselnehmer von Gladbeck.
Aber auch den habe ich gehasst natürlich privat.
Ja.
Aber in dem Moment, wo wir gearbeitet haben, habe ich natürlich, geliebt. Na doch, ich mochte den gerne. Ich mochte den auch gerne. Geht doch nicht anders. Du kannst doch, Degowski hatte was, wo er sagt, der mag sich auch nicht. Oder wo man sagt, du bist doch auch als Adolf Eichmann von dem überzeugt, was du tust. Du sagst doch nicht, ich bin böse, ich bin ein böser Nazi. Du bist ein Mensch, hallo, selber. Und wenn du Menschen darstellst, musst du die Distanz aufheben. Ob du privat sagst, ob ich Gundermann jetzt gut finde als Musiker oder ein SS-Obersturm, es ist doch alles, ich mache da keine Unterschiede. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine?
Versuche ich. Wer sind Sie denn, wenn Sie so eine Figur spielen?
Im Bestfalle die Figur. Wenn ich es hinkriege. Ja. Die Frage ist, wer bin ich denn, wenn ich sie nicht spiele? Das finde ich viel interessanter. Da weiß ich momentan aber auch keine Antwort drauf.
Ja, das hätte ich mich jetzt auch nicht getraut zu fragen.
Manchmal weiß ich nicht, wo ich bin, aber es ist schön hier.
Mhm. Herr Scheer, ich habe gehört, dass Sie Ihre Socken selbst stopfen. Stimmt das?
Ich stopfe meine Socken tatsächlich.
Tatsächlich? Haben Sie welche an?
Ja, es sind Söckchen.
Sonst von Ihnen gestopft?
Sonst trage ich Strümpfe. Ich kaufe meine Strümpfe in Rom oder Mailand.
Aha.
Und die sind toll und oh Gott, der Typ. Oh Gott, Porsche fährt er auch nicht, aber.
Im Pontiac nach Mailand zum Socken kaufen. So stellt man sich Filmstars vor.
Ist und dann okay. Sitze ich aber hier in Berlin in meiner Laube und stopfe die Socken.
In der Datsche.
Ich wollte eigentlich schon längst das Gemüse vorgezogen haben. Ich komme zu nichts. Ich muss mal jetzt im Garten anfangen.
So, und jetzt zeigen Sie mal, sind die gestopft?
Die sind gestopft, aber da müsste ich jetzt die Schuhe ausziehen. Ich habe so eine Lampe mit einer Lupe auch und mit einem, wie heißt es, Stopfpilz. Und
ja.
Es ist meditativ, ist, glaube ich, das Spießigste, was ich mache, Socken zu stopfen. Weil ich finde das toll. Es sind tolle, handwerklich hergestellte, gewebte, also Socken, Strümpfe,
gestrickt,
ja, richtig gestrickt. Und früher hat man, meine Oma hat immer Socken gestopft. Und von meinem Vater habe ich auch gelernt, Knöpfe annähen oder sowas. Und wenn da ein Loch drin ist, die sind so toll, dann stopfe ich die.
Aber. Er will es nicht beweisen. Okay, wir haben nur sein Wort dafür.
Sie müssen mir jetzt glauben.
Hm.
Die sind tatsächlich noch relativ in Ordnung, die ich anhabe. Die sind noch nicht gestopft, deswegen ziehe ich jetzt. Ist ja auch egal.
Danke für den Besuch, Alexander.
Ich danke Ihnen, Vorführer. Schönen Tag. Heute Premiere.
Genau. Rabie Kunas gegen George W. Bush. Heute in den Kinos.